Willkommen im Hörsaal, einem Podcast von Deutschlandfunk Nova. Wir finden für euch die besten Vorträge aus allen Bereichen der Wissenschaft, damit ihr immer gut informiert seid und mitdiskutieren könnt. Mein Name ist Katrin Ohlendorf. Los geht's.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Ich will euch heute ein bisschen Hoffnung machen. Ich habe euch diesmal einen Vortrag mitgebracht, der verschiedene Möglichkeiten vorstellt, die dabei helfen könnten, unseren Planeten vor dem Hitzekollaps zu bewahren. Und zwar mit der Hilfe von Pflanzen. Ja, dass Wälder Kohlenstoff speichern, wisst ihr sicher, aber es gibt noch andere Lebensräume, die das auch können, wenn wir sie nur lassen. Und das tatsächlich noch viel, viel besser als Wald. Moore zum Beispiel.
Das wird schon an der einfachen Zahl deutlich, dass Moore global nur 3% der Landfläche bedecken, aber doppelt so viel Kohlenstoff speichern wie alle Wälder der Welt zusammengenommen.
Oder noch weniger bekannt, Ökosysteme im Meer, Seegraswiesen zum Beispiel. Was Pflanzen alles können und was nicht und was wir tun müssten, damit sie dieses Potenzial auch entfalten können, wieder entfalten muss man sagen, und welche Forschung und Projekte es dazu gibt. Ja, aber auch welche Herausforderungen dabei. Das alles hören wir jetzt in einem Vortrag von Bernhard Kegel. Bernhard Kegel ist promovierter Biologe, arbeitet heute aber als Schriftsteller. Er hat eine Menge naturwissenschaftlicher Sachbücher geschrieben. Sein letztes, mit Pflanzen die Welt retten, grüne Lösungen gegen den Klimawandel. Und zu diesem Buch, das übrigens auch für den Deutschen Sachbuchpreis 2025 nominiert ist, hat er einen Vortrag gehalten. Und zwar am 24. April 2025 am Institut für Biologie der Freien Universität Berlin im Rahmen der diesjährigen Haberland-Vorlesung. Innerhalb des Vortrags hatte er auch einen kleinen Abschnitt aus seinem Buch vorgelesen. Den muss ich euch aus Zeitgründen leider hier vorenthalten. Die Infos zum Buch, die findet ihr aber natürlich in den Shownotes und auf unserer Seite. Dann könnt ihr selbst weiterlesen, wenn ihr mögt. Und auch die zentralen Grafiken aus dem Vortrag und noch viele weitere Links habe ich euch da reingepackt. Jetzt erstmal als Vortrag Bernhard Kegel.
Ja, einen schönen guten Tag auch von mir. Hab mich sehr gefreut über die Einladung heute. Ich schreibe ja nun nicht für ein akademisches Publikum in erster Linie, aber natürlich freut es mich sehr, wenn das auch in akademischen Kreisen wahrgenommen oder vielleicht sogar wertgeschätzt wird, meine Arbeit. Also ich weiß es zu schätzen, dass Sie hier im Abtrünnigen der reinen Wissenschaft sozusagen das Wort erteilen. Als ich mich so versucht habe einzustimmen auf den heutigen Tag, ist mir die unglaubliche Tatsache vor Augen gestanden, dass es ziemlich genau auf den Tag, genau 50 Jahre her ist, dass ich da gesessen habe, wo Sie heute sitzen und meine ersten Biologievorlesungen gehört habe. Nun zu sagen, dass ich in diesen 50 Jahren die Welt verändert hätte, wäre eine Binsenweisheit. Aber ich will ja auf einen ganz bestimmten Punkt hinaus, der für uns alle, die wir hier sitzen, vermutlich vor allem anderen rangieren sollte, nämlich den überaus beklagenswerten Zustand der Pflanzen- und Tierwelt auf der Erde. Das ist ja offenbar eine Folge, wie wir mit der Natur umgehen. Ich will das mal an ein paar Zahlen deutlich machen. Wir wissen alle, wir stehen am Beginn oder schon mittendrin im sechsten Massenaussterben der Erdgeschichte. Jedes Jahr verliert die Erde Tausende von Tierarten. Das ist aber bisher primär keine Folge des Klimawandels, sondern der E.O. Wilson hat sie genannt, die vier Reiter der ökologischen Apokalypse, also Lebensraumverlust durch Landwirtschaft, Abholzung, Bergbau und Urbanisierung, Pflanzenschutzmitteleinsatz, Fischfang, Jagd und Wilderei und last but not least die Verschleppung gewollt oder ungewollt von fremden Pflanzen und Tierarten in neue Lebensräume. Und der Klimawandel hat da bisher nur eine untergeordnete Rolle gespielt, wird aber natürlich in Zukunft immer mehr auch eine Rolle spielen in diesem Zusammenhang. Nun, es ist immer von Artensterben und von Biodiversitätskrise die Rede. Das sind Begriffe, die die Dramatik des Geschehens, das sich da draußen abspielt, eigentlich nur unvollkommen wiedergeben. Mittlerweile hat sich ein Begriff verbreitet, den ich ganz schrecklich finde, aber der die Sachlage doch ziemlich genau trifft, nämlich Defaunation oder man hört auch von Biological Annihilation, also biologischer Auslöschung. Es geht eben nicht nur um das Aussterben einzelner Arten, sondern die Tierwelt, auf die beziehe ich mich jetzt hier in erster Linie. Für die Pflanzen dürfte die Situation nicht viel besser sein. die Tierwelt stirbt in ganzer Breite. Ich will das nur an ein paar Zahlen deutlich machen. Das Insektensterben haben Sie sicher alle noch in Erinnerung. 2017 erschien diese Krefelder Studie, Rückgang der Fluginsektenbiomasse um 70-80% in Deutschland. Das ist mittlerweile durch zahlreiche Studien im In- und Ausland bestätigt worden, zum Beispiel in Holland sind die Schmetterlinge in den letzten 100 Jahren um 80% zurückgegangen. Da geht es um Individuenzahlen und nicht um Artenzahlen, wohlgemerkt. Und eine Metastudie hat also eine ziemlich dramatische Zukunftsprognose abgegeben. Aufgrund von Hunderten von Studien weltweit sagen sie also das Aussterben von 40% der Insektenarten in den nächsten Jahrzehnten voraus. In Europa leben heute 420 Millionen Vögel weniger als noch vor 30 Jahren. Und der Rückgang ist in erster Linie auf den Rückgang der häufigen Arten zurückzuführen. Auf Sperling, Star, Lerche und Rebhuhn. Arten wie Star und Sperling stehen heute in Großbritannien etwa auf der roten Liste. Das hätte man sich vor wenigen Jahren oder Jahrzehnten niemals träumen lassen. Vor allen Dingen in der Agrarlandschaft ist diese Situation dramatisch. Rückgang der Brutvögel in Deutschland im ländlichen Raum um 57% seit 1980. Aber das betrifft nicht nur die terrestrischen Lebensräume. Die globale Seevögelpopulation, hat eine Studie ermittelt, ging seit 1950 um fast 70% zurück, also mehr als zwei Drittel. Und auch scheinbar intakte Wälder beherbergen kaum noch aufgrund von Jagd und Wilderei eine Säugetierfauna. Deswegen spricht man von Empty Forests mittlerweile. Und gerade vor zwei Wochen kam eine neue Studie heraus, dass auch die Bodenvögel sehr stark zurückgehen in tropischen Wäldern. Das ist allerdings schon eine Folge, offenbar direkte Folge des Klimawandels, weil das mit den steigenden Temperaturen in Bodennähe im Regenwald zu tun haben. Und gerade gestern, Hiobs Botschaften hier noch weiterzuführen, kam ein neuer Report der Internationalen Korallenriff-Initiative raus, im Zusammenschluss von mehr als 100 Ländern und Initiativen. Danach dauert die vierte globale Korallenbleiche seit 1998 immer noch an und betrifft mittlerweile 84% der globalen Rifffläche, wenn man weiß, dass fast ein Viertel aller Meeresorganismen, viele hunderttausend Arten, mehr oder weniger indirekt oder direkt von Korallenriffen abhängig sind, weiß man, was das bedeutet. Nun, ich finde, eine Grafik macht besonders deutlich, welche Dramatik sich da in den letzten Jahren und Jahrzehnten abgespielt hat, die hier vom Weizmann-Institut in Israel veröffentlicht wurde. Wenn man alle Säugetiere der Welt auf eine riesengroße Waage legen würde und gucken würde, wie viel Gewichtsprozente entfallen auf die einzelnen Organismen oder Tierarten, Tiergruppen, dann wären 36% der Biomasse aller Säugetiere auf der Erde Menschen. Fast 60%, also über 58%, werden Nutz- und Haustiere des Menschen. Und alle terrestrischen wild lebenden Säugetiere zusammen, von dem Elefanten bis zur Spitzmaus, würden also gerade noch 1,85% dieser Biomasse ausmachen. Und die marinen Lebewesen, Säugetiere inklusive Wale, wären also nur noch 3,7%. Also zusammen wären das nur noch gut 5% aller lebenden Säugetiere stellen, also entsprechende Biomasseanteile. Ich habe hier nochmal, um diese Jahre für 1975 und 2025 gegenüberzustellen, hier nochmal drei Zahlen ausgebracht, was sich da abgespielt hat. Innerhalb von 50 Jahren hat sich die Weltbevölkerung mehr als verdoppelt. Das heißt, der prozentuale der Anteil der Menschen vor 50 Jahren wäre noch viel geringer gewesen. Die Rinderzahl hat um 30% etwa zugenommen auf 1,5 Milliarden. Und parallel dazu hat die Zahl der afrikanischen Elefanten, nur mal um ein Beispiel zu nennen, sich auf ein Drittel zurückgegangen. Also vor 50 Jahren, als ich da saß, wo Sie jetzt sitzen, sah die Situation noch weitaus weniger zugespitzt aus. Es gab auch damals natürlich schon Grund, sich Sorgen zu machen, und das haben wir ja auch getan. Aber die letzten 50 Jahre haben die Situation doch dramatisch zugespitzt. Wir befinden uns in einer wirklich dramatischen Entwicklung. Nun, ich sage das so vorab, bevor ich zum eigentlichen Thema komme, weil das für mich bei der Auswahl dessen, worüber ich schreiben wollte, eine sehr große Rolle gespielt hat. Mit Pflanzen die Welt retten, dahinter verbergen sich diese naturbasierten Verfahren. Das ist aber natürlich kein besonders sexier Titel für ein Buch. Deswegen mussten wir uns da was anderes überlegen. Und man hätte dieses Thema noch viel größer fassen können, also etwa die Tatsache, dass wir aufgefordert sind, weniger Fleisch und mehr pflanzliche Nahrung zu sich zu nehmen, hätte man auch darunter subsumieren können. Oder die Tatsache, dass in Städten sehr viel mehr Grün angepflanzt werden sollte aus klimatischen Gründen. Oder die Humusanreicherung von Böden, all das hätte man auch zu diesem Thema dazu zählen können. Ich wollte mich aber auf diese drei großen Punkte, Aufforstung von Wäldern, Wiedervernässung von Mooren, Restaurierung von Blue-Carbon-Ökosystemen konzentrieren, weil sie nämlich in dem Moment, wo man sich dort engagiert und diese Maßnahmen einleitet, eine Win-Win-Situation hätte und auch gleichzeitig dieses große Biodiversitätsproblem, das ich eben dargestellt habe, adressieren würde. Und deswegen hat mich also interessiert, was bringen denn diese Verfahren, die in letzter Zeit also so viel propagiert werden, abgesehen davon, dass sie also auch der notleidenden Pflanzen- und Tierwelt auf der Welt nützen würden? Zur künstlichen Photosynthese, die ich sozusagen als so ein bisschen exotische Zugabe ins Buch mit aufgenommen habe, möchte ich jetzt heute gar nichts sagen. Wenn Sie Fragen dazu haben, können wir vielleicht im Anschluss dazu sprechen. Nun, diese Kurve kennen Sie wahrscheinlich alle. Das ist die berühmte Keeling-Kurve, der amerikanische Chemiker Charles David Keeling hat in den 50er Jahren begonnen, auf dem Gipfel des Mauna Loa in Hawaii die CO2-Konzentration der Atmosphäre zu messen. Und diese Messungen gehen seitdem fortgeführt worden und haben also zu dieser steil ansteigenden Kurve geführt, die also unser Problem oder sagen wir mal eines unserer Probleme auf den Punkt bringen. Ich zeige diese Kurve aber vor allen Dingen deshalb, weil, wenn man genau hinguckt, verläuft diese Kurve nicht glatt, sondern sie oszilliert um diese blaue Mittellinie. Und hier ist mal ein so ein Jahresgang in so einem Fenster herausgezeichnet. Und da sehen Sie, dass die CO2-Konzentration also in den Wintermonaten ansteigt über diesen ohnehin ansteigenden Mittelwert hinaus und dann aber im Sommer, Frühling, Sommer stark abfällt, um dann im Herbst, im Winter wieder anzusteigen. Und was wir da sehen, ist natürlich die Wirkung der Vegetation. Dass wir da überhaupt etwas sehen, dass sich sozusagen Nord- und Südhalbkugel in ihrer Wirkung nicht aufheben, liegt daran, dass auf der Nordhalbkugel sehr viel mehr Landmasse ist, deswegen auch sehr viel mehr Vegetation und dass wir sozusagen in der Summe dann also diese Wirkung der Vegetation der Nordhalbkugel sehen, wenn, was natürlich unmöglich ist, Südhalbkugel und Nordhalbkugel in Phase laufen würden, dann wären die Ausschläge noch sehr viel größer. Also Vegetation hat einen deutlich sichtbaren Einfluss auf den CO2-Gehalt der Atmosphäre und da liegt natürlich der Gedanke nahe, ob man diesen Effekt sich nicht zu Nutzen machen könnte, ob man den nicht irgendwie verstärken, vergrößern könnte. Denn wir haben ja folgendes Problem, den Berechnungen der Zahlen zum Pariser Klimaabkommen liegt zugrunde, dass wir auch erhebliche Mengen an CO2 aus der Atmosphäre entfernen. Das wird immer gerne unterschlagen. Aber mit eingerechnet in dieses Szenario ist die Entfernung von CO2 aus der Atmosphäre in Größenordnung von 800 Gigatonnen. Das ist das 20-fache von dem, was global auf der Welt im Moment an CO2 emittiert wird. Also nicht eine erhebliche Menge, ohne dass klar ist, mit welchen Methoden wir eigentlich dieses CO2 aus der Atmosphäre herausholen sollten. Aber das ist, wie gesagt, mit eingerechnet. Und wenn uns das nicht gelingt, dann wird es noch viel schwieriger werden, dieses Klimaziel zu erreichen. Sie wissen ja alle, dass wir ohnehin gerade im Begriff sind, schon es zu reißen. Also wir müssen CO2 aus der Atmosphäre entfernen und da wären die Pflanzen ja eine überhaupt interessante Adresse. Hier sehen Sie nochmal diese Emissionen links im Jahr für Jahr, rechts kumulativ und was aus diesem CO2 oder wohin dieses CO2 gegangen ist. Und da sehen Sie ganz grob gesagt, dass nur ein Drittel, ein gutes Drittel dieses emittierten CO2s in der Atmosphäre gelandet ist und etwa ein Drittel jeweils in den Landökosystemen und in den ozeanischen Ökosystemen gelandet ist. Und wo ist es da gelandet? Natürlich in erster Linie in den Pflanzen. CO2 löst sich auch in Wasser, aber in erster Linie ist es wohl in den Pflanzen gelandet. Und Pflanzen helfen uns also schon, retten die Welt, wenn Sie sie wollen, schon seit Jahrzehnten, ohne dass wir es großartig merken. Wenn das nicht der Fall gewesen wäre, stünden wir heute schon vor noch viel größeren Problemen. Nun, wenn man die Summenformel der Photosynthese sieht, die ja all dieser Fähigkeit der Pflanzen, Kohlenstoff zu fixieren, aus der Atmosphäre zu entnehmen sieht, dann kommt man ja sofort auf den Gedanken, wenn ich also die Ausgangsprodukte erhöhe in dieser Gleichung, dann müsste ja auch mehr auf der anderen Seite herauskommen. Wenn ich also höhere CO2-Gehalte der Luft habe, dann müsste ich auch mehr Photosynthese haben. Und das ist tatsächlich der Fall. Man nennt das den CO2-Düngeeffekt. Es ist, wenn man aus dem Weltall auf die Erde guckt, tatsächlich der sichtbarste Effekt des Klimawandels, den man bisher sehen kann und messen kann. Und Sie sehen hier in dieser Weltkarte dargestellt, wo also besonders viel, man nennt das Greening, also wo sozusagen ein Zuwachs an Vegetation und Blattfläche zu verzeichnen ist. Und das Gegenteil wäre Browning, also wo die Chlorophyllmenge, die Blattmenge zurückgegangen ist. Und besonders deutlich Zunahme waren in Indien und in China zu verzeichnen. Und wenn man sich das im genauer anguckt, dann stellt man aber fest, es ist nicht so, dass da die natürliche Vegetation quasi aufgeblüht ist, sondern diese Zunahme deckt sich weitgehend mit neuen landwirtschaftlichen Flächen und einer Intensivierung der Landwirtschaft. Gerade in Indien und in China sind also gewaltige Anstrengungen unternommen worden, um Nahrungsmittel zu produzieren. Es sind große Flächen für landwirtschaftliche Nutzung bereitgestellt worden. Und das drückt sich also auch in diesem Greening-Effekt aus. Der kann ja nicht erkennen, sozusagen, was der Grund für diese Zunahme an Vegetation ist, ob das jetzt eine Folge der CO2-Düngeeffekt ist oder ob da menschengemachte Gründe eine Rolle spielen. Also scheinen menschengemachte Gründe eine große Rolle zu spielen. Allerdings, die Fachwelt ist sich einig, dieser CO2-Düngeeffekt, der existiert und der ist auch durchaus beträchtlich. Und das ist ja auch, nachdem wir gesehen haben, wie viel CO2 an Land gebunden wurde, nicht weiter verwunderlich. Allerdings deutet sich an, dass dieser Effekt nachlässt. Er wird schwächer. Und das hat natürlich damit zu tun, dass es eben nicht nur CO2 ist, was Pflanzen zur Photosynthese brauchen, sondern vor allen Dingen auch Wasser. Das Wasser wird offenbar zum limitierenden Faktor, sodass also wir nicht hoffen können, dass die Vegetation sozusagen völlig ohne unser Zutun, ohne unser Anstrengen dieses Problem also alleine für uns löst. Ich möchte noch etwas genauer auf China eingehen, denn China hat auch sehr große Anstrengungen in Aufforstung gemacht. China ist der größte Holzimporteur der Welt. Gewaltige Mengen an Holz werden dort investiert und gebraucht. China hat seine eigenen Wälder weitgehend vernichtet in hohem Maße. Also China war eines der waldreichsten Länder der Welt. Zwei Drittel davon sind verschwunden. In China lebten 10% aller, wachsen 10% aller Baumarten der Welt. Und nun hat China große Probleme gehabt, vor allem durch die Entwaldung der Berghänge im Einzugsgebiet des Yangtze. Da kommt es immer wieder zu dramatischen Überschwemmungen, bei der tatsächlich Millionen von Menschen gestorben sind. Und dazu kam die Ausbreitung der Wüste Gobi aus dem Norden. Und so hat China schon relativ früh große Aufforstungsprojekte in Angriff genommen, die parallel zur berühmten chinesischen Mauer verlaufen sollten und deshalb The Great Green Wall genannt werden oder wie es in China im Original heißt, das Drei-Norden-Schutzwald-Projekt. Nun, wenn man sich das ein bisschen genauer anguckt, gibt es da doch einige Probleme. Das Ganze hat gewaltige Ausmaße. Es sollen also diese große grüne Mauer sollte 4.500 Kilometer lang werden, also das gesamte Land durchziehen. Die Kosten sind immens. Also allein zwischen 2006 und 2016 sind 100 Milliarden US-Dollar investiert worden in diese Aufforstungsprojekte. 50 Milliarden Bäume wurden auf 1 Million Quadratkilometern gepflanzt. Aber im näheren Hintern handelt es sich zumeist um Monokulturen, oft von nicht einheimischen Baumarten wie Pappeln, Robinien, Eukalyptus. Eukalyptus. Und die Folge ist, dass heute ein Drittel des chinesischen Waldbestandes jünger ist als 40 Jahre. Das heißt, es sind also mehr oder weniger Plantagen von schnell wachsenden Bäumen, die da in großer Zahl angepflanzt wurden. Es gab eine sehr geringe Überlebensrate der eingesetzten Setzlinge von nur 15-20%. Es gab riesige Probleme mit Schädlingen, wo also große Gebiete, die gerade erst aufgeforstet wurden, dann wieder gefällt werden mussten. Und man hat auch Probleme mit dem Wasserhaushalt, besonders in ariden Gebieten bekommen. Die Chinesen sind nicht besonders auskunftsfreudig, was jetzt die Details dieser Aufforstungsprojekte angeht. Es ist schwer, Fotos zu finden, die diesen neu gepflanzten Wald dann tatsächlich zeigen. Aber es ist nicht so, dass die Kritik nur vom bösen Westen kommt, sondern die kommt durchaus auch von chinesischen Wissenschaftlern. Hier hat zum Beispiel einer der prominentesten chinesischen Botaniker, Xiangqiu Xu, einen Meinungsaufsatz veröffentlicht in Nature, China's new forests aren't as green as they seem. Also das ist durchaus auch chinesischen Wissenschaftlern klar, dass da nicht alles ideal gelaufen ist bei diesen Aufforstungsprojekten. Es wird Kritik durchaus geäußert und auch wahrgenommen und tatsächlich ist in letzter Zeit also auch zu erkennen, dass mehr und mehr auch ökologische Kriterien bei den Neuanpflanzungen von Bäumen berücksichtigt werden. Nun, so richtig groß geworden ist dieses Thema der Aufforstung von Wäldern, vor allen Dingen durch eine Arbeit, die aus Zürich kam, 2019. Es ist ja bis heute vermutlich das Thema, was den meisten Menschen als erstes einfällt, wenn es darum geht, Maßnahmen gegen den Klimawandel zu ergreifen. Natürlich weniger emittieren, aber dann Bäume pflanzen, so viel wie möglich, die holen das CO2 wieder aus der Luft. Das ist weit verbreitete Meinung. Nun, was die Forscher um den Briten Tom Crowther aus Zürich getan haben, war, sie haben sich angeguckt, wo wächst denn heute natürlicher Wald in Schutzgebieten, haben dort die Bedingungen, die abiotischen und biotischen Bedingungen genauer untersucht und haben dann geguckt, wo sonst auf der Welt sind denn diese Bedingungen gegeben, also wo sonst könnte Wald wachsen, wenn man ihn denn ließe oder wenn man ihn denn anpflanzen würde, und kamen dann zu dieser Karte der potenziellen globalen Bewaldung. Das wäre also sozusagen eine Welt weitgehend ohne menschliche Einflüsse. Und dann haben sie davon abgezogen, die heute tatsächlich noch existierenden Wälder und die Flächen, die landwirtschaftlich genutzt werden oder die urbane Flächen sind. Und dann kommen sie aufgrund von zwei verschiedenen Datensätzen, die da zugrunde gelegt wurden, zu diesen beiden unteren Darstellungen. Die also hier grün-gelb gezeichneten Flächen wären also potenzielle Bewaldungsflächen nach Bassin und et al. 2019. Und das sind erhebliche Größenordnungen. Das ist also fast 1 Milliarde Hektar an zusätzlicher Waldfläche. Und die würden laut deren Berechnung 200 Gigatonnen Kohlenstoff binden. Das ist also das Fünffache der jährlichen Emissionen. Das wäre schon ein gewaltiger Brocken. Diese Studie wurde sehr wohlwollend aufgenommen zuerst, sogar in der Tagesschau wurde darüber berichtet, alle große Tagezeitungen kamen mit jubelnden Überschriften. Tom Crowther hatte sich dann auch zu der Bemerkung verstiegen, die Neuaufforstung von Wäldern sei das wichtigste klimapolitische Mittel, das uns zur Verfügung stehen würde. Und es dauerte dann aber nur etwa 14 Tage, bis also heftigste Kritik an dieser Studie geübt wurde. Eigentlich wurde kein gutes Haar daran gelassen. Ich will jetzt da gar nicht auf die Einzelheiten übergehen, aber da waren auch so skurrile Dinge dabei, wie dass mitten in diesen potenziell zu bewaldenden Flächen, also zum Beispiel die kongolesische Millionenmetropole Kinshasa liegt, oder etwa, Chimek würde sich im Grade umdrehen, die Serengeti. Und afrikanische Savannenexperten schrien also laut auf und sagten, erinnerten daran, dass die Serengeti nicht deshalb keine Wälder trägt, weil die Menschen sie abgeholzt haben, sondern weil große Tierherden dafür sorgen, dass es eine offene Landschaft bleibt und dass es um Gottes Willen auch eine offene Landschaft bleiben soll und dass man nicht jetzt anfangen kann, diese wertvollen letzten Savannengebiete nun mit irgendwelchen Plantagen zu bepflanzen. Also es kamen Probleme über Probleme, angefangen mit der Standortwahl, wo und sollte man denn und kann man denn überhaupt aufforsten, also in Savannen und in landwirtschaftlich genutzten Flächen schon mal nicht. Was für ein Wald soll denn da überhaupt gepflanzt werden? Geht es darum, schnell Biomasse zu produzieren, also in Form von Plantagen, wie es etwa in China geschieht? Oder will man einen resilienten, artenreichen Wald erhalten? Außerdem pflanzen wir diesen Wald ja in eine ungewisse Zukunft. Der Klimawandel wird weiter fortschreiten. Die Bedingungen werden sich verändern, werden sich verschärfen. Und wir wissen ja, dass heute schon die heute existierenden natürlichen Wälder alle unter Stress stehen. Selbst die borealen Wälder in Kanada und in Sibirien oder der tropische Regenwald, etwa der Amazonas-Regenwald, sind keine Kohlenstoffsenken mehr, sondern im Gegenteil Kohlenstoffquellen. Die stehen also schon jetzt unter großem Stress. Also welchen Wald will man denn da auf diesen Flächen überhaupt anpflanzen, damit der sich da in Zukunft bei fortschreitendem Klimawandel hält? Dann kamen weitere Details zum Vorschein. Zum Beispiel, wenn man anstelle von hellen Savannen oder Grasland dunkle Wälder pflanzt, dann würde sich die Albedo, also die Reflexion der Wärmestrahlung von der Erde zurück in die Atmosphäre, verringern und dadurch weiter aufheizen. Wir würden also möglicherweise das Gegenteil von dem erreichen, was wir eigentlich beabsichtigen. In einigen Fällen könnten wir die tatsächlichen Verhältnisse damit eher verschlimmbessern als wirklich verbessern. In ariden Gebieten gibt es große Probleme damit, mit dem Wasserholz. Da können die Chinesen schon ein Lied von singen. Da muss man also vorsichtig sein mit solchen Baumanpflanzungen. Bäume verdunsten sehr viel Wasser. Und Wälder setzen zum Teil vor allen Dingen nasse Wälder, Sumpfwälder setzen Methan frei, ein sehr potentes Treibhausgas, und eine große Zahl von anderen volatilen Gasen, die sogenannten VOX, also Volatile Organic Compounds, zum Beispiel Isopren. Isopren führt dazu, dass Methan stabilisiert wird. Normalerweise wird Methan, ich glaube, nach etwa 14 Tagen abgebaut. Isopren führt aber dazu, dass es länger in der Atmosphäre bleibt. Und überhaupt sind diese VOX eine sehr heterogene Mischung von Substanzen, bei denen man noch nicht weiß, was die wirklich bewirken in der Atmosphäre. Eine Kritik ist natürlich auch sehr berechtigt, dass die Pflanzung von Wäldern natürlich nur uns eine Atempause verschafft, denn in dem Moment, wo diese Wälder abbrennen oder in dem Moment, wo die Bäume absterben und verrotten, wird das CO2 ja wieder freigesetzt. Das heißt, wir hätten also nur eine Atempause von ein paar Jahrzehnten, im besten Fall vielleicht an wenigen Jahrhunderten, dadurch gewonnen. Dann sagen andere, wir müssen also dieses Holz dauerhaft nutzen, zum Beispiel indem wir damit bauen. Schellnhuber, den ehemaligen Direktor des Potsdamer Instituts für Klimafolgenabschätzung, propagiert das sehr stark, dieses Bauen mit Holz, damit wir dieses CO2, was in dem Holz gebunden ist, wirklich für lange Zeiträume aus dem Kreislauf entfernen. Das gipfelte dann zum Beispiel in diesem Aufsatz, in diesem Meinungsartikel in der New York Times im Jahr 2014. Nadine Unger, eine Atmosphärenchemikerin, hat diesen Aufsatz veröffentlicht mit dem Titel "To save the planet, don't plant trees", in dem sie alle diese Kritikpunkte, die also an der Aufforstung geübt wurden, auflistet und dafür plädiert, vorsichtig zu sein und erstmal weiter zu forschen, bevor man jetzt im großen Maßstab anfängt aufzuforsten. Also es gab viele, viele Probleme, und auf eines dieser Probleme, eigentlich das naheliegendste, möchte ich nochmal genauer eingehen. Es muss ein großer Aufwand betrieben werden. Das berichten ganz viele internationale Aufforstungsprojekte. Der Mangel an hochwertigem Saatgut ist ein ganz großes Problem bei allen großen Aufforstungsprojekten weltweit. Nun, damit Sie mich nicht falsch verstehen, Aufforstung kann sehr wohl ein sehr sinnvolles und nützliche Methode sein, um den CO2-Gehalt der Luft zu senken, aber bitte nicht überall und nicht irgendwelche Bäume an irgendwelchen Standorten, sondern das Ganze muss schon sehr gut überlegt werden und setzt vor allen Dingen hochwertiges Saatgut voraus. Überall in der Welt werden dahingehend jetzt Anstrengungen unternommen, aber das geht nicht von heute auf morgen. Was man natürlich tun muss, ist den bestehenden Wald erhalten. Das wäre ja grotesk, wenn wir einerseits riesige Aufforstungsprojekte machen, andererseits weiter in dem bekannten Maße abholzen. Also bestehende Wälder müssen erhalten werden und sie müssen klimaresilienter gestaltet werden. Natürlichen Wald renaturieren und wiederherstellen, wo er verloren ging. Und zwar insbesondere in den Tropen und Subtropen, weil da aufgrund der klimatischen Bedingungen auch sehr schnell Resultate zu erwarten sind. Nach vorsichtiger Abwägung, erst nach vorsichtiger Abwägung unter Berücksichtigung regionaler und lokaler Gegebenheiten sollten möglichst vielfältige Wälder mit klimaangepassten Arten neu gepflanzt werden. Die Voraussetzungen für diese Wunschliste, nenne ich es mal, sind bei weitem nicht überall gegeben und vor allen Dingen nicht gerade da, wo ein großes Aufforstungspotenzial gegeben wäre. Kommen wir zu den Mooren. Die Mooren sind erst in den letzten Jahren oder in den letzten zwei Jahrzehnten vielleicht mehr in die Öffentlichkeit gerückt als ein wichtiges Ökosystem im Zusammenhang mit dem Klimawandel. Das wird schon an der einfachen Zahl deutlich, dass Moore global nur 3% der Landfläche bedecken, aber doppelt so viel Kohlenstoff speichern wie alle Wälder der Welt zusammengenommen. Also Moore sind in dem Zusammenhang von ganz elementarer großer Bedeutung. Sie sehen hier die Verteilung der Moore in der Welt, hier entnommen dem Mooratlas vom Greifswalder Moorzentrum. Kann ich nur sehr empfehlen, kann man sich umsonst im Internet herunterladen, sehr informativ. Sie sehen hier die großen Moorflächen, die sind vor allen Dingen in Nordamerika und Sibirien, aber auch in Asien, vor allen Dingen in Indonesien und Philippinen und Neuguinea. Daran denkt man nicht so oft. Die europäischen Moore sind dagegen von der Fläche her natürlich relativ unbedeutend, von ihrem Biodiversitätswert her natürlich ganz und gar nicht. Nun, der Zustand der Moore ist aber leider wie im Falle der natürlichen Wälder auch sehr beklagenswert. Hier jeweils rot eingezeichnet der Anteil der zerstörten Moorflächen. Und da sehen Sie in Afrika, Kanada sieht die Situation noch relativ gut aus. In Indonesien hat man sehr viel der dortigen Sumpfwälder, da sind es keine offenen Moore, sondern Wälder, für Palmenplantagen gerodet. Aus dem asiatischen Teil von Russland gibt es leider keine Daten, die werden dann wahrscheinlich so ähnlich ausfallen wie Kanada. Und ganz besonders unrühmlich ist eigentlich die Situation in Europa und speziell in Deutschland, weil wir haben praktisch alle unsere Moore zerstört, also schon seit Jahrzehnten entwässert, von Gräben durchzogen. Der gesamte Wasserstand wird künstlich reguliert. Mehr als 90% aller deutschen Moore sind trockengelegt worden und werden heute vor allem als Grünland benutzt. Wenn Moore aber trocken fallen, wenn diese organischen Böden der Luft bzw. dem Sauerstoff ausgesetzt werden, dann beginnt sofort die mikrobielle Zersetzung und diese Moore, die eigentlich Kohlenstoff senken sein sollten, werden zu wahren CO2-Schleudern und so erzeugen also allein die deutschen trockengelegten Moore 7% der deutschen Treibhausgasemissionen. Das entspricht den gesamten Emissionen des deutschen Luftverkehrs. Und in manchen Bundesländern, die besonders moorreich sind, ist die Situation geradezu grotesk. Also etwa Mecklenburg-Vorpommern, in dem es sehr viele, vor allen Dingen auch kleine Moorflächen gibt, gehen 30% der Emissionen auf trockengelegte Moorflächen zurück. Das ist mehr als die Haushalte und der gesamte Verkehr zusammen emittieren oder die gesamte Industrie in Mecklenburg-Vorpommern. Also wir reden hier nicht über Peanuts, sondern es ist ein wirklich großes Problem. Und wir können eigentlich, wenn wir den Klimavertrag von Paris erfüllen wollen, müssen diese Moore wieder vernässt werden, um als CO2-Emittent also auszuschalten. Nun, die gute Nachricht ist, wenn man ein solches entwässertes Moor wieder flutet, wenn es wieder mit Wasser bedeckt wird, dann hört diese Emission von Kohlenstoff, von CO2 sofort auf. Man hätte also dieses Problem relativ schnell gelöst. Man müsste diese Gräben zuschütten, man muss die Wehre entfernen, man muss diese ganze Infrastruktur, die diesen Wasserhaushalt regelt, zerstören. Und dann hätte man noch ein paar kleinere Probleme zu lösen, etwa wo kommt das Wasser her und wie verteilen wir das. Aber nehmen wir mal an, wir könnten das lösen und wir könnten sämtliche Moore in Deutschland wieder vernässen. Dann würden wir damit so viel CO2 einsparen in der Emission, wie die Hälfte der deutschen Industrie emittiert. Also es wäre ein richtig großer Beitrag zur deutschen Emissionenreduktion. Das Problem ist allerdings, wir hätten dann ein paar Tausend oder ein paar Zehntausend wütende Bauern, die dastehen und sagen, ja, jetzt nehmt ihr uns hier unsere ganzen Flächen weg, in der erster Linie Grünland, aber auch durchaus Ackerflächen. Und nun, was, wir müssen entschädigt werden oder was soll jetzt passieren? Entschädigt werden, das ist durchgerechnet worden, das könnte sich selbst die reiche Bundesrepublik nicht leisten, die Bauern also für den Einkommensverlust, den sie durch die Wiedervernässung in ihrer genutzten Flächen erleiden würden, das ist nicht zu machen. Die einzige Möglichkeit, die es gibt, ist, dass wir eine Möglichkeit finden, mit nassen Rohren zu wirtschaften. Wir müssen also eine völlig neue Form der Bewirtschaftung von solchen nassen Mooren entwickeln. Und der niederländische Moorforscher Hans Joosten, der sich ja unglaublich verdient gemacht hat um diese ganze Moorproblematik, hat einen deutschen Umweltpreis bekommen, Bundesverdienstkreuz bekommen, der hat diesen wunderschönen Satz geprägt, Moor muss nass. Also Moore müssen wieder vernässt werden, sonst können wir sozusagen, was die Einhaltung der Klimavorgaben von Paris angeht, einpacken, mehr oder weniger. Und er schlägt also vor, auf diesen Mooren eine neue Form von Landwirtschaft, die er Paludi-Kultur nennt. Das kommt von Palus, Sumpf, eine Wortschöpfung von ihm, die mittlerweile weltweit Verbreitung gefunden hat. Also selbst in Indonesien kennt man das Wort Paludi-Kultur oder auch in Russland. Denn überall dort bemüht man sich mittlerweile auch, die Zerstörung der Moore zu beenden und sie zum Teil wieder zu vermessen. Nun gibt es tatsächlich erstaunlich viele, das war eine der erstaunlichsten, ermutigsten Erfahrungen, die ich eigentlich bei der Recherche zu dem Buch gemacht hatte, eine erstaunliche Vielfalt von Ideen, von Start-up-Unternehmen, von Projekten, die sich damit beschäftigen, wie wir diese Biomasse, die da auf diesen wiedervernässten Mooren heranwächst, nutzen könnten. Die Moore sind leider, wenn man sie wiedervernässt, nicht wieder in ihrem ursprünglichen Zustand, sondern da schießt eine 1 bis 2 Meter hohe Vegetation raus, weil die Böden sind natürlich durch die Zersetzung der organischen Substanz da drin und durch den Stickstoffeintrag aus der Luft sehr nährstoffreich. Und das äußert sich also darin, dass vor allen Dingen 2 Meter hohe Gräser und Seggen und Rohrkolben dominieren, also eine ungeheure Biomasse daraus schießt. Nun, es hat sich herausgestellt, diese Biomasse lässt sich vielfältig nutzen. Man kann daraus Dämmmaterialien herstellen, man kann Pressplanplatten daraus herstellen, man kann Verpackungsmaterialien daraus herstellen. Man kann gezielt diesen Rohrkolben anbauen, der also geradezu eine Wunderpflanze ist, was die Nutzung angeht. Es gibt ein britisches Start-up, das versucht also aus diesem Stopf, ja, wie soll ich das nennen? Ich kenne den Fachterminus, in diesen Kolben befinden sich also Füllmaterialien, nenne ich es jetzt mal, die man etwa als für Schlafsäcke benutzen könnte oder auch für alle möglichen Dämmmaterialien. Man kann auf solchen Moorflächen auch Torfmoose anbauen, um etwa, das untersucht das Moorzentrum in Greifswald schon seit Jahren und hat da sehr gute Erfolge, um die weitere Zerstörung, den weiteren Torfabbau noch existierender Moore zu stoppen. Und wenn man also unbedingt auf Tierzucht weiter setzen möchte, dann muss man eben auf Wasserbüffel umsteigen. Es gibt jetzt schon einige tausend Wasserbüffel in Deutschland, die auch dann in besonders schlecht zugänglichen Bereichen solcher wiedervernässten Moore als Landschaftspfleger tätig sind. Dann werden wir also in Zukunft Massen von Mozzarella produzieren. Das Fleisch soll auch sehr hochwertig sein, ist aber insofern ein Problem, als die Tiere auf der Weide geschlachtet werden müssen, weil die Schlachthöfe bisher die Annahme von Wasserbüffeln verweigern. Nun, für die Landwirte bedeutet das natürlich eine völlige Umstellung. Sie müssen etwas völlig anderes machen, als was sie vorher mit ihren Flächen gemacht haben. Und das Erstaunliche ist aber, dass es durchaus Landwirte gibt, die dazu bereit sind, die das tun. Und bisher saßen sich aber Erzeuger und potenzielle Abnehmer dieser Stoffe, die in feuchten Mooren, nassen Mooren erzeugt werden können, so ein bisschen wie Kaninchen und Schlange gegenüber und belauerten sich. Die Erzeuger konnten nicht so richtig loslegen, weil sie nicht wussten, ob sie das, was sie da produzieren im nassen Moor, auch loswerden. Und die Abnehmer, die potenziellen, die konnten auch nicht richtig loswerden, weil sie natürlich garantiert haben müssen, dass sie in gleichbleibender Qualität und gleichbleibender Menge dann auch beliefert werden, wenn sie Kapazitäten aufbauen. Das hat zu einem Stillstand geführt, aber da hat sich weitgehend unter Ausschluss der Öffentlichkeit, das ist kaum zur Kenntnis genommen worden, etwas getan, was möglicherweise ein echter Gamechanger sein könnte. Es hat sich nämlich am 1. April letzten Jahres, kein April-Scherz, die sogenannte Allianz der Pioniere gegründet. Wer sich diesen idiotischen Namen ausgedacht hat, weiß ich nicht, aber nehmen wir es mal, wie es ist. Das sind Bauunternehmen, große Baumärkte wie TUM oder OBI, mittlerweile ist Kaufland auch noch dazu gestoßen, die sich in ihrer Satzung dazu verpflichten, nachwachsende regionale Rohstoffe zu nutzen und sich zukünftig aktiv an der Inwertsetzung der Paludi-Biomasse einzubringen. Also diese Unternehmen haben sich verpflichtet, diese Paludi-Biomasse dann auch in großen Mengen abzunehmen und in tatsächlich in eine Inwertsetzung sozusagen umzusetzen. Das ist jetzt noch relativ jung, aber das ist tatsächlich ein, muss man wirklich schon sagen, ein relativ großes Ereignis, das man auch mal würdigen muss. Denn wenn wir, wenn es mit dem Moorschutz und der Moorwiedervernässung weitergehen soll, dann brauchen wir solche Initiativen, also ganz gewiss. Das Ganze ist also schon so weit gediehen, dass der Deutsche Verband für Landschaftspflege eine solche Hochglanzbroschüre rausgibt über einen Beruf der Zukunft. Landwirtschaft im Moor, die wird also Zukunft von Moor-Klimawirten gemacht, nicht von Bauern oder Landwirten. Ein völlig neues Berufsbild wird da propagiert. Da werden natürlich neue Maschinen benötigt. Alles ist neu, aber es gibt Menschen, die Lust auf sowas haben. Und das ist auch eine sehr erfreuliche Erkenntnis, die ich bei meinen Recherchen sammeln konnte. Die Aufgabe ist allerdings gewaltig. Darüber muss man sich im Klaren sein. Die nationale Moorschutzstrategie, die von der Bundesregierung 2022 beschlossen wurde, will 5 Millionen Tonnen CO2 durch die Wiedervernässung von Mooren einsparen. Das sind aber nur 10% der tatsächlichen Mooremissionen, also viel zu wenig. Erforderlich wäre, wenn wir das Pariser Klimaabkommen einhalten wollen, 50.000 Hektar trockenes Moor wiedervernässen jährlich. Jedes Jahr. Und aktuell sind wir bei 2.000 Hektar. Zum Schluss noch ein paar Worte zu den Blue-Carbon-Ökosystemen, die am wenigsten bekannt sind wahrscheinlich in diesem Zusammenhang. Damit meint man pflanzendominierte Ökosysteme in den Meeren, vor allen Dingen an den Küsten. Und dazu zählen also die Mangrovenwälder, Seegraswiesen, Makroalgenwälder und Marschland-Salzwiesen. Alle diese Ökosysteme speichern erstaunliche Kohlenstoffmengen, auch Seegraswiesen, die ja ein bisschen unauffällig wirken, die speichern auf gleicher Fläche 30 bis 50 mal mehr Kohlenstoff als Wälder. Das Problem ist, dass zu diesen Ökosystemen sehr wenige Daten vorliegen. Also wir wissen nicht mal genau, wie viele Seegraswiesen es natürlicherweise noch auf der Welt gibt. Das Gleiche gilt für Mangroven und alle diese Ökosysteme werden auch in großem Maße zerstört. Etwa bei der Ernte von Makroalgen, die ja durchaus auch für die Ernährung verwendet werden oder für die Kosmetikindustrie, geht man bisher mit großem Gerät vor und zerstört sozusagen diese existierenden Wälder. Aber auch in diesem Bereich, auch das eine sehr erfreuliche Nachricht, gibt es unzählige von Initiativen und auch Unternehmen, die sich da betätigen. Hier eine Aufnahme aus dem Geomar-Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung in Kiel, die also versuchen, Seegraswiesen in der Kieler Förde und in der Ostsee wieder auszupflanzen. Das gelingt auch. Das ist bisher auf kleiner Fläche sehr erfolgreich. Deutschland ist da eher Nachzügler. USA, Australien, Mittelmeerländer sind da sehr viel weiter und haben da schon sehr viel größere, ehrgeizigere Vorhaben in Angriff genommen. Aber man muss natürlich auch hier sagen, da stehen wir ganz am Anfang. Wenn man eine Pflanze wie diese Seegräser, die noch nie kultiviert wurden, nun plötzlich in großem Maßstab anpflanzen will, dann fehlen ganz viele ganz grundlegende Daten, die wir bei allen landwirtschaftlich genutzten Flächen schon seit Hunderten von Jahren haben, durch die lange Tradition der Landwirtschaft. Also zum Beispiel, und das wird gerade hier in diesem Versuch adressiert, wie tief müssen die Samen im Boden versenkt werden, damit die Keimung erfolgreich ist. Brauchen diese Samen noch zusätzlich irgendwelche Stimuli, um gut keimen zu können? All das wird also jetzt in Kiel untersucht und die Hoffnung ist, das wird bisher alles manuell gemacht. Also jedes einzelne Samenkorn muss mit dem Finger sozusagen ins Substrat gedrückt werden von Tauchern. Und auch die Samengewinnung erfolgt manuell. Man kann sich vorstellen, das ist also ein sehr mühseliger Prozess. Die Hoffnung ist, dass das in Zukunft Unterwasserdrohnen übernehmen könnten, wenn man über die Bedingungen der Aussaat und so weiter noch etwas mehr Bescheid weiß, dann könnte das klappen. Also die Forscher sind sehr optimistisch, dass das in wenigen Jahren funktionieren wird. Und bisher sind die Ergebnisse, wie gesagt, ermutigend. Die funktionieren nur auch deshalb, weil sich die Wasserqualität etwa in der Kieler Förde deutlich verbessert hat. Die dort ursprünglich vorhandenen Seegraswiesen sind abgestorben, weil das Wasser viel zu trübe war durch den Nährstoffeintrag durch die Flüsse, die in die Förde münden. Der ist aber zurückgegangen. Das Wasser ist klarer geworden und insofern können jetzt in der Kieler Förde auch wieder Seegraswiesen wachsen und das sollen sie eben auch in Zukunft. Ganz anderer Ansatz wird etwa von dem britischen Unternehmen Brilliant Planet verfolgt, ein ehemaliger Algenexperte, der das gegründet hat. Die suchen in Auftriebszonen an Wüstenküsten bestimmte Algenarten heraus, die dort besonders gut wachsen und richten dann solche Algenaufzuchtanlagen an. Es gibt jetzt in Marokko eine Pilotanlage, die auch schon die ersten kommerziellen Unternehmungen da tätigt. Da können also Unternehmen sozusagen solche Kombinationsgeschäfte machen und sagen, ich möchte gerne so und so viel Kohlenstoff entsorgen und dann machen die das eben, indem sie diese Algen züchten, dann trocknen und metertief im Wüstensand vergraben, wo sie dann über hoffentlich sehr lange Zeiträume verschlossen bleiben sozusagen. Es gibt eine Vielzahl von Ansätzen in diesem Zusammenhang, da muss ich Sie aber auf das Buch verweisen, das kann ich Ihnen jetzt hier alles nicht darstellen. Nun, wenn man die Titel des Buches als Frage sozusagen zum Schluss noch stellen würde, können wir mit Pflanzen die Welt retten? Dann muss man natürlich antworten, das Potenzial ist groß, die Probleme sind aber auch nicht gerade klein. Alle diese Maßnahmen, die wir da ergreifen könnten, würden sehr großen Ertrag bringen, indem nicht nur indem sie CO2 fixieren, sondern indem sie auch ein Segen für die Organismenvielfalt der Erde werden. Das ist eben das große Plus dieser Verfahren. Aber alleine werden sie unser Problem also nicht lösen. Und insofern würde ich das am besten mit dem Satz von Hans Josten resümieren, der das mal ursprünglich für Moore gesagt hat, aber es gilt für alle Pflanzen genauso. Pflanzen alleine werden die Welt nicht für uns retten, aber ohne sie schaffen wir es bestimmt nicht. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Sehr eindrucksvoll und total schön mal zu hören, wo was geht, statt nur immer, was alles schiefläuft, finde ich. Ein Vortrag von Bernhard Kegel war das, Schriftsteller und Biologe seines Zeichens, zum Thema seines gleichnamigen Buches Mit Pflanzen die Welt retten. Die Grafiken und Infos zum Vortrag findet ihr wie immer in den Shownotes und auf unserer Seite. Und da gibt es übrigens auch noch viele, viele weitere Vorträge zu allen möglichen Wissensthemen. Wühlt euch da einfach mal durch, da ist sicher noch viel mehr Spannendes für euch dabei. Neue Hörsaalfolgen, die kommen immer donnerstags und freitags raus. Ich bin Katrin Ohlendorf. Macht's gut und passt auf euch auf.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Jeden Sonntag neu. In der Deutschlandfunk-App.